Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Rache an einer Petze genommen habt, aber ich kann schon sagen, das ist besonders süß, am allersüßesten, wenn derjenige, der euch da vielleicht verrät oder anscherzt, sein Fett gleich vom Chef selber wegbekommt. Das ist wirklich ganz wunderbar. Manchmal erreicht natürlich die Petze auch ihr Ziel. In der Schule war das ja gerne mal so, aber vielleicht hat man dann ja auch wirklich was getan, was eben des Petzens wert war, was auch in Ordnung war. Beim Thema Petzen, da reden wir natürlich von einer sehr großen Bandbreite. Das macht schon die große Zahl von Begriffen klar. Verräter, Petze eben, Maulwurf, Denunziant, Whistleblower und so weiter. Das sind alles Bezeichnungen für, naja, für Menschen, die eben was weitergeben, ob nun verboten oder nicht verboten. Manches ist legitim, manches ist kriminell. Wir sprechen jetzt über die gemeine Petze und was sie so ausmacht. Bei uns im Tagesthema und speziell jetzt mit dem Bildungsphilosophen Matthias Burchardt, der unter anderem an der Uni Köln lehrt. Schönen guten Tag, Herr Burchardt.
Guten Tag.
Herr Burchardt, ist Petzen schlicht und einfach eine ganz tiefe menschliche Eigenschaft?
Ich glaube, dass jeder Mensch manchmal zur Petze wird. Was das überhaupt ist, müssen wir ja gleich klären. Und ich glaube schon, dass ein urmenschliches Bedürfnis nach Gerechtigkeit und dem Herstellen von Öffentlichkeit besteht, dass sich im Petzen dann eben auslebt. Manchmal zu Recht, manchmal auch zu Unrecht.
Dann müssen wir mal klären, was unterscheidet denn klassisches Petzen zum Beispiel vom Denunzieren oder Verraten?
Ja, also die Petze hat ja einen relativ schlechten Ruf, dabei beabsichtigt sie zunächst einmal was ganz Gutes, denn sie entzieht sich einem Gruppendruck, der darauf besteht, bestimmte Dinge nicht weiterzugeben, indem sie eine Information an eine höhere Instanz weiterleitet, um Gerechtigkeit herzustellen. Also da ist ein Unrecht in der Klasse, jemand wird gemobbt, die Gruppe sagt, wenn du das weiter sagst, kriegst du Ärger. Die Petze geht zum Lehrer und sagt, hier ist ein Unrecht, das muss sanktioniert werden und macht sich entsprechend unbeliebt bei den Kollegen, aber beabsichtigt ja zunächst mal was Gutes.
Also in der Schule ist das ja ein völlig normaler Vorgang und da wird sich eigentlich auch niemand wundern. Aber dann später, eben wie Sie den Kollegenkreis gerade ansprechen, da fragt man sich dann schon, hätte das wirklich sein müssen? Hätte man das nicht untereinander klären können? Also wie kann man diese Bewusstwerdung beschreiben?
Die Frage ist natürlich, bestand eine Möglichkeit, das untereinander zu klären oder ist das Unrecht so groß, dass es untereinander nicht zu klären ist? Also Sie haben ja gerade den Begriff des Whistleblowers auch nochmal genannt. Mhm. Und ich glaube, ohne Petzen gäbe es sowas wie investigativen Journalismus nicht oder politische Skandale könnten nicht aufgedeckt werden, wenn es nicht jemand gäbe, der dann bereit wäre, sozusagen vor seinem Gewissen sich dem Gruppendruck zu entziehen und ein bestimmtes Problem öffentlich zu machen. Ich finde das erstmal gar nicht so problematisch. Schwierig wird die Denunziation, wenn es mir gerade nicht um Ehrlichkeit geht, sondern um Rache, um unlautere Motive, wo ich mir selbst einen Vorteil verschaffe und nur so tue, als ging es mir dabei um Gerechtigkeit.
Also ist jemand, der als Erwachsener petzt, immer mit so einem moralischen Makel behaftet?
Ja, es sind ja zwei Ansprüche, die da aufeinanderprallen. Also einerseits so dieses Verrätertum, man verrät niemand aus seiner Gruppe, da gibt es einen Gruppendruck. Und auf der anderen Seite gibt es den Anspruch, na, ist das, wenn die Gruppe was Böses tut, immer noch zwingend, mich der Gruppe zugehörig zu fühlen? Oder gibt es höhere Ansprüche, denen ich verpflichtet bin, meinem Gewissen, dem Gesetz, ne, der öffentlichen Kontrolle? Und insofern ist Petzen nicht per se moralisch problematisch.
Also man muss natürlich schon diese Unterschiede vorher dann klären. Also ein Whistleblower kann eben wirklich ein sehr ehrbares Ziel im Auge haben. Aber so die gemeine Petze, die man im Alltag wirklich auch als Petze bezeichnet, das ist dann eben der Mensch, der dir aus einem niederen Instinkt heraus dich anschwärzen möchte.
Genau, das kann jemand sein mit einer wirklich schwachen Psyche, der sich sozusagen dann vergewissern muss bei dieser höheren Autorität, dass er das Richtige tut. Und oft sind es ja auch geringfügige Vergehen, die dann verpetzt werden, nur um sich selber zu profilieren. Das ist ja auch jämmerlich. Und da geht es dann auch ums Augenmaß natürlich.
Interessant finde ich daran ja, dass dann wirklich tatsächlich derjenige, bei dem dann gepetzt wird, selbst wenn er mit dieser Information tatsächlich was erfährt, was er gerne erfahren möchte, das Ganze demjenigen, der es ihm dann eben petzt, gar nicht positiv anrechnet.
Das ist die Tragik der Petze, dass sie dann auch nochmal für das Petzen sanktioniert wird, selbst vor dieser Instanz. Also diese Denunzianten werden nicht wirklich geschätzt, auch in autoritären Regimen, ne? Die werden dann entsprechend auch sanktioniert. Und insofern ist die Petze manchmal auch eine tragische Figur, was ja problematisch ist, wenn sie das aus ehrenwerten Motiven tut.
Besonders, wenn es vielleicht so eine Mischform ist. Also einerseits sich einen persönlichen Vorteil verschaffen, andererseits vielleicht tatsächlich ein näherbares Ziel im Auge haben.
Ja, wobei diese Mischformen, also sobald da nur ein kleines Fünkchen von Egoismus im Spiel ist, finde ich jede Häme, die dann über die Petze gegossen wird, gerechtfertigt.
Ich finde es insofern eine spannende Sache, wegen dieser niederen Instinkte, die Sie ansprechen, weil das ja manchmal gar nicht so von vornherein klar ist. Wenn man jetzt zum Beispiel ein klassisches Drama wie Hamlet nimmt, da werden die beiden Verräter, die aber vielleicht gar nicht Verräter sein wollen, sondern nur ihrem Herrn einen Dienst erweisen wollen, die beiden Boten Rosenkranz und Güldenstern, die sterben dann eben ihren, wie der Zuschauer findet, eigentlich zu Recht erlittenen Tod.
Ja, das ist die Tragik der Petze. Man kennt ja auch viele Beispiele, etwa die Whistleblower von WikiLeaks zu diesem ganzen Skandal, die werden jetzt also entsprechend auch juristisch verfolgt. Das ist eine unglückliche Position der Petze, weil sie hat ja kaum Alternativen. Also sie hat einen gewissen Gewissensdruck auszuhalten, sie hat einen Gruppendruck auszuhalten und sie fühlt sich der Autorität verpflichtet. Was soll sie jetzt eigentlich machen? Das Schlimme ist ja, dass sie an dem Unrecht, das sie da offenkundig machen will, gar nicht verantwortlich ist. Und wenn man ihr jetzt noch auflasten müsste, eine bessere Lösung zu suchen als das Petzen, wäre das ja auch eine Überforderung, die ungerecht ist. Denn in Wahrheit ist die Sauerei ja an anderer Stelle passiert.
Auf jeden Fall. Würden Sie sagen, eine Gesellschaft ist besonders weit, wenn, sagen wir mal, das Petzen aus niederen Motiven nicht stattfindet, dagegen aber das Whistleblowen aus ehrbaren Motiven schon?
Ich denke schon. Also das mit den niederen Motiven, das ereignet sich eben besonders in autoritären und totalitären Regimen. Das finde ich wirklich jämmerlich, weil der Verrat an der Gruppe dann auch wirklich sehr bedenkliche Folgen haben kann. Wenn es aber möglich ist, eine Öffentlichkeit herzustellen im Hinblick auf Skandale, ist das für die Gesellschaft hinderlich. Wobei wir dann auch aufpassen müssen, dass wir nicht in so eine Totaltransparenz auch der wirklich trivialen Welt geraten, die dann in so einen Überwachungsstaat mündet, wo jeder befürchten muss, von jedem denunziert zu werden. Also ich meine, selbst wenn er eine Zigarette mal irgendwie falsch wegwirft oder falsch parkt, und das wäre eher so eine Blockwart-Mentalität, die wollen wir nun überhaupt nicht haben.